Hey, hallo und herzlich willkommen, meine Lieben, zur Ausgabe 215 des Wayne Podcasts. Mein Name ist Marco Jank und ich bin der Host in dieser Sendung. Das ist wieder mal eine kurze Ausgabe. Ich kenne das schon, ich drohe das immer an und manchmal klappt es dann nicht. Ich denke aber schon, dass das nicht so lang werden wird. Das liegt einfach wiederum daran, dass wir eben bis Ende März hier aus unseren heiligen Hallen ausziehen und hier unglaublich viel zu machen ist und mir ein bisschen die Zeit fehlt, um jetzt hier zu podcasten. Auf der anderen Seite ist aktuell auf der Welt so viel los, dass ich einfach so einen Podcast machen muss, um ja meine Gedanken ein bisschen zu ordnen, die euch preiszugeben, vielleicht mit euch ein paar Perspektiven zu teilen. Es ist ja immer so, dass nach dem Podcast in Social Media gar nicht so viele Kommentare kommen, aber mich persönliche Nachrichten immer erreichen, wo eine Menge und sehr ausführlich reflektiert wird. Manchmal kommt es sogar zu Telefonaten, wo man sich nochmal austauscht zu dem Thema. Also alles spannend, alles Momente, die mich persönlich weiterbringen, weil nun ist es ja bei diesen ganzen explosionsartigen Entwicklungen, die wir da draußen haben, in Sachen Sicherheit und so, nicht so, dass ich alle Antworten habe. Ich habe eine gewisse Vorstellung von Werten, ja, aber ich habe überhaupt nicht Antworten auf die ganzen Probleme, die die Welt da draußen bringt und sich da mit Menschen auszutauschen, die zumindest in einem ähnlichen Wertekontext unterwegs sind. Das hilft mir persönlich immer weiter. Manchmal ist es sogar sehr hilfreich, wenn ich mich mit Leuten austauschen kann, die ganz andere Perspektiven einnehmen. Aber ich muss sagen, dass mich das unglaublich stresst zurzeit, weil es wieder, ist so wieder so ein bisschen wie unter Corona. Man denkt, ja, alle müssen mitmachen in die Richtung, die man selbst sieht. Das ist natürlich undemokratisch und eigentlich eine komische Reaktion. Aber ich glaube, das ist ziemlich tief in uns Menschen drin, dass wir zumindest so eine Einigkeit haben wollen, dass wir vielleicht alle gemeinsam mit vereinigter Stärke in eine Richtung laufen. Das wäre zumindest immer so ein Wunsch. Deswegen stresst mich das andere total. Muss mir aber auch immer sagen, hey Marco, sei resilient und lass das zu, weil das Teil der Demokratie ist und weil es mich auch weiterbringt. Viele Perspektiven zu haben, ist immer eigentlich in meinem Leben sehr vorteilhaft gewesen. Ja, weil so viele Sachen da draußen passieren, gerade in Sachen Donald Trump und NATO und Wertebündnis und Ukraine, will ich mich mit euch ein bisschen darüber austauschen, weil das ja auch direkte Auswirkungen auf Marketing, auf Entscheidungen haben wird für die Zukunft. Und ich habe in dieser Ausgabe meinen Hauptfokus darauf gerichtet, mal zu beleuchten, ja, würde ich in 2025 Stand jetzt mit dem Wissen von mir jetzt über 20 Jahre nochmal eine Agentur gründen. Wenn ich jetzt also am Anfang stehen würde, vielleicht jetzt Freelancer wäre und nochmal die Entscheidung treffen müsste, eine Agentur zu gründen. Und da will ich einfach mit euch ein bisschen drauf eingehen. Ich will ein bisschen den Markt allgemein beleuchten. Da kommt natürlich die weltpolitische Lage mit rein. Und ich will ein paar Hürden mit euch beleuchten, die ihr beachten solltet, wenn ihr gerade an diesem Scheideweg seid, die Entscheidung zu treffen, werde ich jetzt vom Freelancer zur Agentur, werde ich zu einer Boutique-Agentur, probiere ich ein skaliertes Agenturmodell aufzusetzen. Ja, ein bisschen Pro und Contra will ich da mit euch beleuchten, um dem einen oder anderen da draußen vielleicht eine Hilfe zu geben, weil ich mich mit den Menschen, mit denen ich mich unterhalte, feststelle, dass sehr viele Leute schon in den vergangenen Jahren darüber nachgedacht haben, ihr Freelancertum an den Nagel zu hängen zugunsten eines Agenturkonstruktes und ja, da oftmals sehr leichtfertig an das Thema rangehen. Das ist vielleicht auch ganz cool. Vielleicht muss man, wenn man gründet und selbstständig ist, auch mit einer gewissen Naivität da rangehen. Das ist vielleicht ein Teil, ein Schlüssel des Erfolges, aber es kann eben auch schnell dazu führen, dass man die falschen Entscheidungen getroffen hat. Und selbst wenn es nur dazu führt, dass ich dir das ein oder andere Denkmodell, den ein oder anderen Hinweis mitgebe auf deinem Weg, dann finde ich es schon ganz cool. Okay, kommen wir erstmal zur weltpolitischen Entwicklung. Als ich mir meine Notizen hier gemacht habe, da hatte ich jetzt hier noch so einen Punkt. Sag doch bitte 1 Billion Sondervermögen, damit die Summe einfach größer wird. Das ist natürlich in Anlehnung gesprochen auf die Entwicklung, die wir mit Donald Trump haben und wie er mit Zelensky umgegangen ist im Weißen Haus etc. pp. Wir können uns halt als Europäer nicht mehr so richtig darauf verlassen, dass die NATO, und NATO bedeutet in dem Fall Amerika, wirklich sicherheitstechnisch für uns einsteht. Und wir können uns auch nicht darauf verlassen, dass Amerika, die ein riesengroßer Handelspartner für uns sind, wirtschaftlich sich nicht weiter abschotten und mit uns freundschaftlich zusammenarbeiten, sondern es geht ja aktuell, wenn wir uns die Zölle betrachten, in die andere Richtung. So eine Sachen wie, ja, wir sind jetzt hier die westliche Wertegemeinschaft und wir werden das schon irgendwie gemeinsam rocken. Das ist irgendwie ja nicht aktueller Zeitgeist, zumindest nicht in Amerika. Und ich habe so das Gefühl, dass so ein richtiges Aufbäumen gegen das, was da Donald macht, nicht so richtig stattfindet. Das hat natürlich Folgen. Und als ich mir, und da werde ich ja nicht der Einzige gewesen sein, als ich mir die Bilder aus dem Weißen Haus angeguckt habe, als Vance und Trump Zelensky auseinandergenommen haben, da ist mir schon, also ich hatte denselben Schauer auf dem Rücken, wie als ich die Bilder gesehen habe von 9/11, als ich die Bilder von dem beginnenden Ukraine-Krieg gesehen habe oder ja, ein bisschen weiter zurück noch, als der Mauerfall in Berlin stattgefunden hat. Also das ist mir schon tief reingegangen. Und ich habe erstmal immer so eine Schockphase, wo ich denke, alter Schwede, was wird das denn jetzt? Und danach denke ich mir, okay, welche Vorteile kann das auch haben? Also ich komme immer ziemlich schnell an den Punkt, wo ich denke, ne, wie, es muss ja weitergehen und es wird ja jetzt nicht alles im Chaos enden, sondern wie können wir uns denn da gut positionieren, dass wir oder explizit auch jeder Einzelne, also ich auch als Person mit den Verantwortungsbereichen, die ich jetzt hier habe, auch in meiner Agentur, wie können wir damit umgehen? Und die erste Reaktion war natürlich, hey, wir müssen in Europa enger zusammenrücken. Zumindest die Leute, die wollen. Ich will mich jetzt gar nicht über Ungarn auslassen, über irgendwelche anderen Staaten auslassen, die sich doch mehr in Richtung Russland orientieren, sondern die Leute oder die Nationen, die irgendwie jetzt betroffen sind und die willig sind und die das ähnliche Wertekonstrukt haben, die sind ja jetzt genötigt, enger zusammenzurücken. Da, wo so ja Kleinstaatlichkeit eigentlich so in Europa ja der vorherrschende Tenor war, die letzten Jahrzehnte, sind jetzt alle gezwungen, irgendwie ja das Zeichen der Zeit zu erkennen und näher zusammenzurücken und sicherheitstechnisch, wirtschaftlich in eine Position der Stärke zu kommen. Und wenn ich mir die EU angucke, dann ist die EU, also wenn man sich einfach mal die Zahlen der letzten Tage sich so anschaut, ich glaube, das ist vielen gar nicht so bewusst gewesen, dass wir in der Europäischen Union, ich glaube, knapp 500 Millionen Menschen sind, dass wir ein ziemlich hohes, ich glaube sogar das zweit- oder drittgrößte Wirtschaftsvolumen haben auf der Welt, wenn alle zusammenarbeiten, im Vergleich zu Amerika, die, glaube ich, 365 Millionen sind, die natürlich wirtschaftlich noch ein bisschen stärker sind als wir. Aber wir sagen, wir müssen uns überhaupt gar nicht verstecken, wenn wir zusammenstehen, sondern wir haben eine gewisse Stärke und ich zähle jetzt mal, und das finde ich auch wieder eine gute Begleiterscheinung, Großbritannien einfach mal dazu. Ich glaube, dass die nächsten 5 Jahre relativ klar wird, wenn jetzt nicht das durch irgendeinen anderen Verbund irgendwie jetzt sich noch anders relativiert, dass es ein Fehler war, aus der EU auszutreten. Und ich glaube auch, dass es schlau wäre, wenn Großbritannien wieder einen Antrag stellt, die aufzunehmen. Sicherlich ohne diese ganzen Sonderbestimmungen, die damals hatten und die ganzen Ausnahmen, sondern Ente oder Trente, kommt rein oder lasst es. Ich glaube, wirtschaftlich würden sie extrem davon profitieren und so einen Vertrauensverbund zu haben, auch für militärische Stärke in einem Militärverbund. Das stelle ich mir schon sehr cool vor. Also, die Quintessenz ist, aus Druck entstehen Diamanten oder können Diamanten entstehen. Und daran will ich glauben, weil das andere kann ich an meinem Kopf nicht verarbeiten. Das andere führt ins Chaos und das will ich einfach nicht. Ich will mich dafür einsetzen und in meinem kleinen Kreis darum bemühen, dass das halt stärker wird und dass wir die Chancen nutzen, die da drin stecken. Auch die Chancen nutzen bei aller Schwachsinnigkeit, die da in Amerika mit den Zöllen aktuell laufen, weil ich bin jetzt wirklich kein großer Volkswirt und wirtschaftlich ja vielleicht ein bisschen normal gebildet, aber am Ende sind Einfuhrzölle für bestimmte Produkte nach Amerika. Natürlich machen sie die Produkte teurer und die Verbraucher überlegen dann vielleicht, ob sie die Sachen kaufen. Aber wenn sie die Sachen kaufen wollen, müssen sie dafür mehr Geld einkaufen. Und was war das große Thema im amerikanischen Wahlkampf? War die Inflation. Wenn die jetzt also nochmal hochgeht, werden unglaublich viele Leute enttäuscht sein. Es wird auch sicherlich dazu kommen, dass Arbeitsplätze abgebaut werden, weil das, was jetzt zum Beispiel heute habe ich gehört, dass die Zölle nach Mexiko und Kanada nochmal für einen Monat für Autohersteller ausgesetzt werden. Also man gibt nochmal den Autoherstellern einen Monat Zeit, ihre Produktion in die Vereinigten Staaten zu verlegen. Einen Monat, na, herzlichen Glückwunsch. Ich glaube, so funktioniert es nicht. Ich weiß auch gar nicht, was der Sinn sein soll, außer dass das Staatssäckel vollläuft. Und dann kann man sich ja ausdenken, was mit diesem Staatssäckel dann irgendwie passiert und wer davon profitiert in den Vereinigten Staaten. Aber das ist ihr Ding. Das müssen die da drüben machen. Sicherlich haben wir ein Interesse daran, unseren Handelspartner zu halten. Aber, sorry, musste mal kurz husten, musste mal kurz ausdrehen hier. Aber wir sollten uns auf unsere eigene Stärke besinnen. Und ja, da kommen wir einfach mal zu dem Thema, was da jetzt beschlossen wurde. Nach unseren Wahlen, die wir jetzt hier vor kurzem hatten, sieht es ja so aus, als ob wir ein Regierungsbündnis von CDU, CSU und SPD bekommen. Ich finde es zurzeit auch sehr gut, wie die Sondierungsverhandlungen laufen, nämlich sehr ruhig, sehr still. Ich glaube, allen ist bewusst, dass irgendwie oft Streit auf offener Bühne überhaupt sehr, sehr kontraproduktiv ist und die Menschen darauf total allergisch reagieren. Das läuft eigentlich ganz gut. Ich glaube auch, dass nach dem Freitag, wo Selenskyj demontiert wurde, die Zeichen der Zeit erkannt wurden. Und ja, als erster Schritt wurde ja bekannt, dass man vielleicht zwei Sondervermögen nochmal aufsetzt mit dem alten Bundestag. Und zwar eins für Militär und eins für Infrastruktur. Und beides fand ich sehr gut. Ich hatte da zu Anfang so die erste Hausnummer gehört, dass es 400 und 500 Milliarden sein soll oder 400 Milliarden und habe gedacht, Mensch, denn wenn man 800 Milliarden aufnimmt, sorry, dann tun 200 Milliarden mehr, ist jetzt sehr begierlich, aber auch sind dann auch egal. Das heißt einfach, die Signalwirkung, die von, also im Vergleich von 100er Milliardenstelle zu Billionen ausgeht, die Signalwirkung, weil man diese Zahlen noch weniger erfassen kann als 100 Milliarden meinetwegen. Da fand ich das ein bisschen schade, dass man das nicht formulieren wollte, hatte aber nicht auf dem Schirm das, was danach gekommen ist, was ich eigentlich noch viel genialer fand, nämlich das, was sie jetzt zumindest in den Bundestag einbringen wollen als CDU, CSU und SPD. Und was natürlich noch zustimmungspflichtig bei den Grünen zumindest ist, die, glaube ich, für die Zweidrittelmehrheit entscheidend sind, ist ja, dass ja es ein Investitionsprogramm geben soll in Höhe von 400 Milliarden. Nagelt mich da jetzt nicht fest. Für Investitionen finde ich mega, weil das ist genau das, was unsere Wirtschaft gerade braucht. Und ich hoffe, dass diese Investitionen wirklich so reguliert sind, dass die wirklich nur für Investitionen und nicht für konsumtive Ausgaben stattfinden werden. Das verwässert sowieso am Ende des Tages. Wir sind ja jetzt kein Staat, der hocheffizient ist, sondern da wird eine Menge natürlich in irgendwelche Kanäle laufen. Aber das ist halt so, das ist in anderen Staaten auch so. Deswegen müssen wir uns da gar nicht so scheuen. Wichtig ist, dass die Investitionen ins System kommen und es geht da, glaube ich, viel mehr um das System. Und jetzt nochmal, um auf die Billionen zurückzukommen. Das, was sie im Bereich Militär gemacht haben, finde ich eigentlich noch viel pfiffiger, weil sie gesagt haben, alles, was über 1% des Bruttoinlandsproduktes für die Verteidigung geht, also das ist das, was wir aktuell, glaube ich, so ausgeben für die Verteidigung, das ist von der Schuldenbremse ausgenommen. Das heißt ja eigentlich, dass nach oben offen Ausgaben getätigt werden können. Der Herr Merz hat das so formuliert mit der Formulierung whatever it takes. Und ich glaube, das braucht es auch. Es braucht so eine Mindset-Veränderung grundsätzlich in der Bevölkerung zu dem Thema Wehrhaftigkeit, Wehrpflicht, Bundeswehr. Ich glaube, da haben wir uns wirklich blamiert in den letzten Jahrzehnten, was die Verteidigung anbelangt und sind da schon deutlich zu pazifistisch unterwegs gewesen. Ich glaube, dass ja, Deutschland gut daran tut, ja, aufzurüsten. Ja, da kann man geteilter Meinung sein. Ich bin halt so ein Kind des Kalten Krieges und für mich hat diese Abschreckung durch Aufrüstung gewirkt. Also ich bin in Frieden groß geworden und das lag in großen Teilen an der Aufrüstung und nicht daran, dass wir uns klein gemacht haben und uns irgendwelchen imperialistischen Gelüsten irgendwie aussetzen mussten. Deswegen bin ich da ein Fan von. Ich finde das gut, dass aufgerüstet wird. Gleichzeitig hoffe ich aber auch, dass es eine gewisse Normalisierung geht dem Status oder dem, also den Soldaten gegenüber, also dem Institut Bundeswehr gegenüber, weil also als Bundeswehrsoldat bist du in den letzten Jahren ja oder Jahrzehnten ja relativ mies behandelt worden. Wenn ich nur an die Republika denke, wo die Bundeswehr nicht mal mit dem Stand auftreten durfte, weil, keine Ahnung, weil die pazifistisch sind, soll es auch gerne sein. Das ist ja auch ein Standpunkt, den kann man haben. Aber ich glaube, das ist ein Ausdruck davon, dass wir kein gutes Verhältnis zu den Leuten haben, die eigentlich uns verteidigen sollen. Und damit unser Leben und unsere Werte beschützen. Ich glaube, da geht mehr. Das zumindest, was ich in Amerika kennengelernt habe, als ich noch in die Vereinigten Staaten gefahren bin, was ich mir jetzt deutlich kritischer überlege. Also ich glaube, ich werde überhaupt nicht mehr dahin fahren. Zumindest solange Trump da ist, weil ich es echt erbärmlich finde, was die da machen. Und jeder touristische Dollar, der da nicht ausgegeben wird, schafft vielleicht auch eine gewisse Einsicht. Deswegen werde ich da gar nicht hinfahren. Außerdem ist Amerika unglaublich teuer. Das ist ja ein Teil ihrer Spirale, in der die drin sind. Und wenn ich mir vergleiche, dass ich für ein Drittel des Geldes oder noch weniger nach Asien fahren kann, in Länder, die viel freundlicher sind und auch viel schöner sind, ja, anders sind, schon ist Amerika auch ganz geil. Aber dann überlege ich es mir, ob ich dahin muss irgendwie und so viel Geld ausgebe, damit dieses System dann noch in irgendeiner Form unterstützt wird. Das will ich einfach nicht machen. Okay, also nach oben offen, Verteidigung. Was ich sagen wollte, ist, dass in Amerika natürlich der Status Soldat bis zu dem Moment, wo du verwundet, verletzt oder getötet wirst, ich glaube, getötet ist noch nicht mal so ein Problem, wirklich anders ist. Also da ist Militär Teil der Gesellschaft, muss man wirklich sagen. Du kriegst als Soldat andere Preise. Es gibt sehr viele Happenings, die wo Soldaten wirklich hofiert werden und wertgeschätzt werden. Also die gehen mit Militär wirklich anders um. Das ist ein Teil der Identität. Bei uns natürlich nach dem verheerenden Weltkrieg überhaupt nicht, was eigentlich auch okay ist, aber was natürlich auch ein bisschen schwierig ist. Die Mitte wäre halt immer relativ cool. Naja, ich hoffe, dass wir da in eine gewisse Normalisierung reinschlittern werden. Also, nach oben offen. Das heißt, wir können eigentlich über 1 Billion ausgeben und damit unser System ankurbeln. Und jetzt liegt es an uns. Also, es ist jetzt so ein Moment. Ich hoffe, dass der nicht wieder zerredet wird und jeder jetzt irgendwie im Klein-Klein endet, weil ja noch irgendwie was einbauen muss, was jetzt irgendwie an dem Ziel vielleicht noch rüttelt. Ist schon schwer genug, dass die CDU die ganze Zeit sagt, sie wollen die Schuldenbremse einhalten und dann machen sie es doch nicht. Obwohl ja klar war, dass die Schuldenbremse irgendwie so nicht zu halten ist. Also das ist schon irgendwie Quatsch. Das ärgert mich auch maßlos. Aber am Ende steht dieses Sondervermögen oder diese Änderung des Grundgesetzes und das befürworte ich sehr, sehr stark. Also gehe ich mal davon aus, dass wir in Deutschland, wenn so viel Geld in das System gepumpt wird, ein gutes wirtschaftliches Wachstum hinlegen werden und dass richtig ein Schub durch das Land geht. Einfach auch dadurch, dass es eine gewisse Planungssicherheit gibt. Wenn man weiß, dass so viel Geld ins System gedrückt wird, auch ins deutsche System. Vorher sind ja die 100 Milliarden Sondervermögen, die ja mittlerweile aufgebraucht sind, auch in großen Teilen durch ja, amerikanische Investitionen irgendwie auch aufgefressen worden. Gerade die 500 Milliarden Investitionen in unsere Infrastruktur wird ja dazu führen, dass im System einfach 500 Milliarden mehr sind. Über die nächsten 10 Jahre, muss man dazu sagen, also 50 Milliarden, die aber auch nicht zu verachten sind, sondern es ist unglaublich viel Geld. Und ich glaube, da geht sogar noch mehr, weil wir haben ja im normalen Haushalt auch die normale Schuldenbremse noch drin. Und da war es ja auch möglich, immer noch Schulden aufzunehmen. Das heißt, in Kombination mit den Sparmöglichkeiten, die wir auch im Haushalt noch haben, und ich will da jetzt nicht auf Deutsch verweisen, sondern intelligent sparen an den richtigen Stellen mit den richtigen Entscheidungen, kann auch nochmal zu unglaublichen Einsparungen führen. Und am Ende ist es, glaube ich, eine psychologische Geschichte. Wenn die Leute, jetzt sind wir in so einer Depression drin, ne? Alle Leute denken, wo geht's denn hin? Die ganzen Unternehmen gucken, wie sie ihr Geld ausgeben. Viele sitzen auf sehr viel Geld aus wirtschaftlich guten Zeiten. Viele haben unter Corona ja auch viel, viel Geld verloren. Manche haben aber auch viel, viel Geld gewonnen. Aber die sitzen jetzt alle auf ihrem Geld, weil politisch alles so ungewiss ist und weil auch ja, die deutsche Führung einfach nicht da war in den letzten 3 Jahren. Und wenn da Führung kommt in Form einer, kleinen Koalition, große ist es ja nicht mehr, von CDU, CSU und SPD, und damit eine gewisse Sicherheit kommt und eine Planungssicherheit auch kommt, dann löst das schon unglaublich viel aus. Und ich glaube, das ist so ein Moment, wo auch durch die Europäische Union, einfach durch, meinetwegen wie bei EADS, was wir damals hatten, so eine Rüstungsunion zustande kommt, wo einfach Produktionsketten in Europa verteilt werden, um dann ein europäisches Rüstungsprodukt an den Markt zu bringen. Das alles wird ja dazu führen, dass wir einen Schub erleben werden. Und hey, jetzt mal zu dir. Du bist Teil davon. Und wenn du jetzt noch in der Depression sitzt, dann schüttel dich einfach und hoffe darauf, dass dieses Sondervermögen im Bundestag jetzt noch abgenickt wird, dass wir eine kleine Koalition kriegen, die aber eine Regierungsmehrheit haben, die sich nicht zerstreitet, die auch in Sachen Migration hoffentlich die richtigen Entscheidungen trifft, weil das bleibt immer noch bei all der großen Investitionen eins der Hauptprobleme in Deutschland, was wir unbedingt lösen müssen und auch im Sinne des Wachstums lösen müssen. Also nicht abschotten, sondern ja gezielt Einwanderung regulieren und trotzdem human bleiben, aber eben auch sagen, irgendwo ist mal Schluss, weil sonst können wir das einfach nicht mehr handeln. Also du bist Teil davon. Und dieses Chakra, lass das einfach mal zu, wenn du noch in der Depression bist. Und dann können wir gemeinsam auch was machen, weil die Stimmung zwischen mir und dir und allen, die jetzt hier zuhören, wenn da einfach die Leute rausgehen und das so seeden. Ich meine, wir reden im Marketing immer viel davon, dass Marketingbotschaften geseedet werden. Na, dann seede doch mal die Botschaft. Spätestens, wenn du jetzt noch ein bisschen misstrauisch bist, wenn die Regierung zusammengekommen ist und dieses Sondervermögen steht, dann seede es doch und blende mal irgendwie irgendwelche parteipolitischen Sachen aus, sondern blas ins Horn und ruf Chaka. Einfach, damit wir gemeinsam als Nation irgendwie wieder nach vorne kommen und einfach so ein Gemeinschaftsgefühl haben. Ich glaube, wenn das wirtschaftlich nach vorne geht, dann ist wieder auch, kommt auch wieder die Zeit, wo wieder verteilt werden kann, wo wieder mehr verteilt werden kann, wo wir vielleicht auch unsere Sozialsysteme einfach reformieren können, weil mehr Geld da ist. Aber dazu müssen wir einen Aufbruch machen. Das ist unglaublich wichtig. Okay, mehr will ich dazu auch gar nicht sagen. Die nächsten Tage werden noch sehr, sehr spannend und wir werden sehen, was dabei rauskommt. Ich hoffe, dass dieser Chakra-Moment entsteht. Aber dieser Chakra-Moment, und da will ich jetzt auf unser Hauptthema kommen, also auf mein Hauptthema heute, ist bei vielen Leuten da draußen ja anscheinend auch vorhanden, die aktuell Freelancer sind und jetzt auf dem Sprung sind, die Entscheidung zu treffen, mache ich eine Agentur auf oder mache ich nicht eine Agentur auf. Ich selbst, und das ist ja das Lustige an der Sache, kenne halt unglaublich viele Leute, jüngere Leute, die jetzt genau an diesem Punkt stehen und ich bin genau an dem Punkt, wo ich das alles schon durchgelaufen habe und mir jetzt sage, nee, ich will bestimmte Formen von Agentur überhaupt nicht mehr sein, nicht mehr haben, weil mir das alles zu stressig ist und weil ich glaube, der Markt das auch aktuell schon hergibt, aber nicht so günstig ist, wie er meinetwegen im Jahr 2010 war. Deswegen glaube ich, dass es ganz spannend sein kann, einfach mal meine Perspektive hier reinzuwerfen, um den einen oder anderen da draußen vielleicht irgendwas mit auf den Weg zu geben. Ihr müsst eure Entscheidungen sowieso selbst treffen. Ich kann nicht sagen, was richtig und falsch ist. Ich kann nur sagen, was meine Breakpoints waren und was ich jetzt mit der Erfahrung von 20 Jahren Unternehmertum anders machen würde, wenn ich jetzt nochmal starten würde. Und faktisch starte ich ja so ein bisschen neu, weil das, was wir hier umbauen, ist ja eigentlich auch wie eine Gründung, nur mit einem Bestand. Ne? Also ist natürlich was anderes, wenn du bei Null anfängst oder wenn du schon Bestand hast und den Bestand auf was Effizientes runter reduzierst. Ich will erstmal anfangen mit einer Definition. Ich glaube, das ist sowieso relativ schwierig, weil es auch nicht nur 2, 3 Definitionen von dem Begriff Agentur gibt, sondern sehr viele mehr. Und es gibt immer unglaublich viele Perspektiven da draußen. Ich will einfach mal die großen Richtungen zusammenfassen, weil ich glaube, dass ich damit die meisten von euch, die jetzt hier zuhören werden, treffen werde. Also, ich glaube, es gibt, und das ist die verbreiteste Annahme, den Wunsch, eine Agentur zu gründen, weil man wachsen will. Also eine große Agentur aufzubauen, die unglaublich viel Marktmacht hat, die viel Personal hat, die viel Räumlichkeiten hat, die viel Umsatz schiebt und die einfach vielleicht hinten raus auch in den Exit gehen kann, wo man sagen kann, hey, okay, das ganze Strugglen, das ganze Hustlen, das hat sich gelohnt und am Ende stehe ich mit einem Batzen Geld da. Batzen Geld ist natürlich immer relativ, je nachdem wie alt man ist und wie viel Mitgesellschafter man hat, etc. pp. Das ist ja alles auch nicht so einfach, weil Wachstum muss in irgendeiner Form dann doch finanziert werden. Das, was euch die LinkedIn-Leute da draußen immer so erzählen, das passiert einfach nicht so in der Form. Sondern du musst investieren und dann auch das Glück haben, dass die Investitionen die richtigen Umsätze erzeugen. Dann kann das auch steil gehen, ja. Aber die Chance, dass du Entscheidungen triffst, auch zwischenzeitlich, die nicht cool sind und die dich wieder zurückwerfen, die ist unglaublich hoch. Die ist, also würde ich sogar sagen, bei 99%, weil um mich rum erlebe ich nichts anderes. Also es gibt diese Growth-Agenturen, die darauf ausgelegt sind, wirklich ja, groß zu werden, über 20 Mann, vielleicht 100, vielleicht 200, vielleicht noch größer, damit du irgendwann ein Ziel wirst, damit noch größere Agenturgruppen vielleicht dein Konstrukt kaufen. Da kommen wir aber nachher nochmal zu. Dann gibt es so den Ansatz von Boutique-Agentur. Ich habe in meinen LinkedIn-Posts gemerkt, dass viele diesen Begriff gar nicht kannten. Die haben gedacht, man macht irgendwie einen kleinen Modeladen auf. So ist es nicht gemeint. Ja, klar, kannte man diesen Begriff Boutique schon aus einem Modeladen, so auf der Straße. Ja, da hat man früher immer von Boutique gesprochen. Was hier gemeint ist, ist, dass man eine Agentur baut, die ja so personell, und ich glaube, das ist der größte Faktor dabei, die personal unter dieser magischen Schwelle von 10, maximal 15 bleibt, weil da einfach Momente anfangen im Wachstum, die schwerer zu kontrollieren sind, die als Breakpoint oftmals bezeichnet werden im Agenturwachstum, weil es dann auch darum geht, Menschen einzustellen, die halt nicht mehr nur produktiv und abrechenbar unterwegs sind, sondern die einfach im System arbeiten, um dieses System zusammenzuhalten. Und das schaffst du halt nur, wenn du vorher entsprechende Margen erzeugt hast, die dir das auch ermöglichen. Da kommen wir aber nachher nochmal zu. Im Kern geht es darum, eine Mannschaft zu bauen, die sehr organisch miteinander agieren kann, die noch hochkommunikativ ist, wo einfach wenig Kommunikationsverluste ablaufen und das, ja, ich sag jetzt mal den Begriff, auch wenn das schwer ist, glaube ich, eher auf einem familiären Modus funktionieren. Die Leute, die ich da draußen kenne, die standhaft auch Boutique-Agenturen gebaut haben, die sind alle so im Bereich 3 bis 7, 8, ja, maximal 10 Leute. Und wenn du da in die Büros reinkommst, dann merkst du auch, dass da ein anderes Klima ist. Also selbst wenn die in einem Großraumbüro sitzen, ist halt einfach die Wertschöpfung, die, also im Vergleich jetzt zu Remote, die dadurch entsteht, dass die Leute sich auf einem ganz kurzen Weg austauschen können, dass die Leute mitbekommen, was die anderen machen, das erschafft eine Effizienz in einem Unternehmen, die dir keine AI bieten kann. Alleine die Informationsverluste, die entstehen dadurch, dass jeder irgendwie seins macht, unglaublich, ja, unglaublich groß. Und das ist auch das, was ich ja zur EU gesagt habe. Die Verluste, die entstehen dadurch, dass jeder Staat irgendwie seins macht, sind auch unglaublich groß. Das heißt, da näher zusammenzurücken, funktioniert hoffentlich da, mehr Effizienz auszulösen. Und das ist auch ja die große Idee hinter einer Boutique-Agentur. Boutique bedeutet da mehr, ja, so cozy, kuschelig miteinander zu arbeiten und dadurch eine hohe Effizienz zu haben. Aber durch die hohe Effizienz auch eine hohe Rendite zu haben. Weil im Vergleich zu einer Growth-Agentur zum Beispiel, die ja eben immer Posten hat, die einfach nur Geld verbrennen, die den Laden zusammenhalten, die administrativ sind, ist eine Boutique-Agentur halt wirklich ein Schnellboot, ein sehr effizientes Schnellboot. Und da wird halt weniger Geld rechts und links verbrannt. Wenn man also schafft, da auch noch gute Vertriebsmargen zu erzeugen, dann würde ich immer sagen, wenn man nicht aus ist auf diese Größe, dass eigentlich das Boutique-Agentur-Konzept das Genialste ist. Es hat natürlich auch noch ein paar andere Vorteile, da komme ich nachher nochmal zu. Und auf, als dritte Position, was ja Agenturgeschäft so angeht, ist so, ja, Freelancer, die eigentlich alleine sind, die vielleicht noch irgendwie andere Freelancer haben, die unterstützend sind, die aber rausgehen und sagen, sie wären eine Agentur. Das ist ja auch ein Riesenbereich und das ist genau der Bereich, muss ich ehrlicherweise sagen, so habe ich ja auch angefangen. Dass man irgendwie fake it until you make it ein bisschen mit Größe strahlt, obwohl man die Größe gar nicht hat und probiert dann mit einem Freelancer-Konstrukt dieses Überauftragsvolumen, diese Belastungsgrenze, die man ja automatisch dann erzeugt, wenn man noch Freelancer mit ins Boot nimmt, dass man die ein bisschen ausweitet, wohl wissend, dass die Zuverlässigkeit von anderen Freelancern, die oftmals in ähnlichen Situationen sind und auch Entscheidungen in die Richtung treffen wollen und müssen, dass die nur bedingt verfügbar sind. Also das ist so das wackeligste Konstrukt in Agenturen, muss ich sagen. Und dahinter kommt eben nur noch der Freelancer. Und Freelancer fand ich so rückblickend, ist jetzt kein Agenturmodell, aber wenn ich jetzt Rendite einfach nehme und ja die Freiheit, die da drin steckt, dann war das die größte Freiheit, die ich hier in meinem Leben hatte und die ich mit Aufbau einer Agentur eigentlich aufgegeben habe, die ich aber schon missen möchte, weil diese Abhängigkeit von dir als Gründer, von dir als Person so hoch ist, dass du fast nichts abfedern kannst. Also du kannst vielleicht nochmal einen Monat abfedern, weil deine Laufzeitverträge, die du hast, ja irgendwie monatlich abgerechnet werden und die Kontingente ja, also ja, vielleicht mal 6 Wochen gestreckt werden können, wenn du dann sehr effizient hinten raus alles nacharbeitest. Aber im Großteil ist es so, dass wenn du mal krank wirst oder wenn du mal Urlaub machen willst oder irgendwas anderes kommt unvorhersehbar, dass du dann als Freelancer mit so einem Agentur-Fake-Konstrukt ziemlich schnell an deine Grenzen kommst und dann auch um die Lampe fliegst oder fliegen kannst. Persönlich, aber auch vertraglich kannst du um die Lampe fliegen. Deswegen würde ich dieses Konstrukt eigentlich überhaupt nicht favorisieren. Mein Weg jetzt ist ja von eher gross gedachter Agentur, die im Maximum mal 16 Leute mit Freelancern eingerechnet fast 20 Leute war, wieder zurückzukommen auf Boutique-Agentur. Warum? Weil ich diese Sachlichkeit, die entsteht ab einer Größe von 10 Personen meinetwegen, die mag ich einfach nicht. Ich mag auch nicht große Payrolls zu haben, weil damit unglaublich viel Verantwortung verbunden ist. Ich mag nicht so mit diesen großen Zahlen umzugehen, weil diese mehr von Kontrolle, von guter Kontrolle einfach auch ein Glücksmoment ist. Ich habe gelernt und nicht nur, weil ich selbst auch ein paar Fehlentscheidungen getroffen habe, sondern weil ich es in meinem Umfeld auch sehe, dass du im Wachstum unglaublich von der richtigen Begleitung von Steuerberatern zum Beispiel angewiesen bist, dass du Leute haben musst. Also entweder hast du selbst das mega Grundverständnis von Controlling oder du hast den richtigen Steuerberater, der dir das Controlling ermöglicht. Aber wenn du im Wachstum eines davon nicht hast, ist es halt echt Glück, dass du denn dich vielleicht da durchmogelst. Die meisten strugglen in irgendeiner Form. Und die größte Abschlussquote, die ich da gehört habe, ist, dass zum Beispiel Konstrukte von ja 3 Gründern entstehen, 3 Gesellschaftern entstehen, die richtig Gas geben, die ihr Geld 100% investieren in die Firma, weil sie richtig Bock darauf haben, sich dann, weil sie natürlich ein bisschen auch ihre eigenen Kosten irgendwie runterfahren wollen, privat versichern oder von der Sozialversicherungsleistung runternehmen und dann auch irgendwie nach 2-3 Jahren gemerkt wird, dass bei 3 Gesellschaftern man halt irgendwie doch abhängig beschäftigt ist und nur 33% der Firma hat und damit sozialversicherungspflichtig ist, in bestimmten Formen zumindest. Das ist so die größte Quote von Leuten, die ich dann habe strugglen sehen, weil sie eben nicht die richtige Begleitung haben. Also, und das ist überhaupt gar kein Vorwurf. Der Weg ist gepflastert mit Stolpersteinen. Und wenn du da nicht die richtige Begleitung hast oder das richtige Fachwissen schon bei dir hast, dann ist es fast vorprogrammiert, dass du auf Strecke zumindest irgendwie strugglen wirst. Und umso größer die Beträge sind, umso größer wird der Pain hinterher. Wenn ich sehe, wie viele Agenturkonstrukte auch noch wachsen, die noch nicht mal eine GmbH sind, dann ja, dann muss ich mir schon Gedanken machen. Also ich bin mega froh und das ist jetzt aber auch eine individuelle Entscheidung. Ich will keinen davon abhalten, die Entscheidungen so zu treffen. Seid nur ein bisschen vorsichtig. ich fühle mich persönlich, und das hat ja auch ein bisschen was mit Charakter und eigenen Werten zu tun, in einem familiären Konstrukt von so einer Boutique einfach viel, viel geborgener. Und das ist einfach das, wo ich die letzten, ja, das habe ich noch 12, 13, 15 Jahre vielleicht, in der Form will ich arbeiten, und das ist jetzt eine Lebensentscheidung. Jetzt. Das heißt nicht, dass es für die Zukunft nicht noch eine andere Entscheidung geben kann. Will ich überhaupt nicht verhehlen, aber in dem Konstrukt SEO, Online-Marketing, würde ich jetzt nicht nochmal skaliert aktuell nach vorne gehen, sondern favorisiere eindeutig das fokussierte Boutique-Agentur-Modell. Und bin ja dabei, das noch auszugestalten, weil das natürlich Hürden hat. Wer da einfach noch ein paar Hürden sehen will und lesen will, der guckt einfach mal in meinen LinkedIn-Channel rein. Da schreibe ich relativ offen darüber, was hier auch die Problemstellungen sind, wenn man aus Growth wieder zurückgeht in den Modus einer Boutique-Agentur. Dann lasst uns aber mal ein paar Bereiche irgendwie durchgehen, die meine Entscheidung zumindest oder meine Empfehlung, die ich euch gegeben habe oder dir gegeben habe, ja, bestimmen, weil das ist jetzt natürlich ein bisschen Gefühlslage, ein bisschen Bauchgefühl, aber das Bauchgefühl entsteht ja immer durch Faktencheck. Also ich bin schon, glaube ich, sehr akribisch da draußen, viel zu viel Informationen in mich aufzusaugen, und das hat auch wieder natürlich wieder mit Work-Life-Balance zu tun, weil ich glaube, aktuell sind es zu viel Informationen. Ich habe manchmal wirklich nicht so richtig, also wie gesagt, der Freitag, als Zelensky da gepflückt wurde, gefedert wurde und geteert wurde, da geht's mir psychologisch dann auch wirklich nicht so gut. Und wenn ich das jetzt irgendwie ein paar Tage später erst gesehen hätte, im kleinen Maß, und das jetzt nicht so mir reingezogen hätte wie ein Junkie, dann wäre es vielleicht angenehmer gewesen. Also, will sagen, das Bauchgefühl entsteht bei mir natürlich dadurch, dass ich so ein Informationsjunkie bin und mir alles reinziehe, weil ich unglaublichen Spaß daran auch habe, mir meine eigene Meinung zu bilden. Und das erste ist natürlich der Markt. Also wenn ich eine Online-Marketing, sprich / SEO-Agentur aufmache, wie sieht denn der Markt aktuell aus? Und ich glaube zurzeit, und dann klammern wir jetzt mal das Paket, was dann da kommen wird, vielleicht aus, ist der Markt eher zurückhaltend, sehr zurückhaltend. Der Markt, wir sind bei einem Wirtschaftswachstum von -0,2%. Das heißt, wir gehen zurzeit in die falsche Richtung, und so verhalten sich die Firmen auch. Also mit allen Leuten, mit denen ich spreche, einschließlich dem, was wir hier haben, ist es so, dass die Kunden aktuell sehr verhalten sind mit dem, was sie da draußen investieren, und halten das Geld bei sich. Es sind ein paar Einzelne, die immer noch jetzt gegen den Strom schwimmen und einfach antizyklisch investieren. Das ist aber, sorry, das ist aber jetzt nicht die Überzeugung der Breite. Ich glaube, die wenigsten Leute sind imstande, dieses Wort, also die meisten kennen antizyklische Investitionen gar nicht. Und die meisten sind eher restriktiv und konservativ. Und an dem muss ich mich ja orientieren. Sprich, der Markt ist zurzeit, glaube ich, nicht so bullisch aufgestellt in dem Bereich. Auch wenn ich euch recht geben würde, dass im Bereich des deutschen Mittelstandes unglaublich viel Nachholbedarf ist. Also da kann schnell was kommen, ja, aber aktuell ist der Markt halt dafür nicht vorgesehen. Ich würde in Growth meinetwegen nur investieren, wenn es losgeht. Und man kann sich ja immer nochmal die Frage stellen, selbst wenn jetzt dieses Paket für Infrastruktur kommt und für Rüstung kommt, da muss ich ja schon sehr stark in den Vertrieb reingehen und mich sehr stark fokussieren, weil das natürlich nicht im Konsum landen soll. Also das ist zumindest das ausgegebene Ziel. Im Konsum soll das eben nicht landen, was dazu führt, dass die meisten Agenturmodelle, die in der Vergangenheit sich groß gemacht haben, nämlich indem man Online-Shops und so eben ganz stark als Kundenbasis genommen hat, dass die eben nicht die Nutznießer in dem Bereich sind, sondern man muss schon klar fokussieren, was in dem Bereich Rüstung und in den Zulieferern und in den verbundenen Feldern und in dem Bereich Infrastruktur, was da der Markt ist. Und wenn man da genug Potenzial sieht, dann kann man natürlich einen Teil von dieser Wertschöpfung auch abgrasen und damit vielleicht auch in Growth reingehen. Aber ich bin das mal gedanklich so durchgegangen, das ist relativ schwierig. Da muss man nochmal eine Menge Gehirnschmalz reinstecken, um da dann wirklich auch ja, so eine Traktion am Markt zu haben, sich da so zu positionieren, so spitz zu positionieren, dass man da eine Wertschöpfung rausträgt. Ja, also der Markt ist nicht so cool, finde ich. Auch Online-Marketing ist so im allgemeinen Empfinden, auch SEO, sowieso ja im Umbruch durch die künstliche Intelligenz, durch die ganzen neuen Modelle, dadurch, dass die SEOs auch alles in Frage stellen, dass es auch nicht mehr so hundertprozentig greifbar ist, abseits von dem, dass ich meinen Inhalt, meine Struktur, also meine Basishausaufgaben mache, ist es natürlich schwer, irgendwie da Tritt zu fassen, auch unter dem Umstand, dass die meisten, die Geschäftsmodelle haben, die im Online-Marketing ihre Margen erwirtschaften, eigene Inhouse-Teams aufgebaut haben und da auch das Know-how zu sitzen haben. Also alles, also der Markt spricht jetzt nicht dafür, wie 2010 jetzt da unglaublich bullish zu sein. Aber ja, wie gesagt, kommen wir zum nächsten Thema, Vertrieb. Ich glaube, das ist das Schwierigste. Online-Marketer neigen dazu, sehr stark dazu, ihr Heil in den Marketingdisziplinen zu suchen, in denen sie stark sind. Also wenn jetzt eine SEO-Agentur zum Beispiel startet oder eine PPC-Agentur startet oder eine PR-Agentur startet, dann denkt man, dass man den meisten Umsatz über diesen Kanal steuern kann, den man denn da beherrscht. Ohne zu wissen, dass es halt unglaublich schwierig ist und ein langer, langer Weg ist, über SEO zum Beispiel einen stabilen Besucherstrom zu haben und den dann auch so zu fokussieren, dass der Conversion stark ist. Das ist überhaupt nicht leicht. Und dennoch ist es so, dass die Fachidioten, mich eingeschlossen, unglaublich gerne in diese Richtung schielen und damit vergessen, dass Vertrieb eigentlich das Haupt, also die wichtigste Generierungsform von Einnahmen ist in einem Unternehmen überhaupt. Also den Hörer in die Hand zu nehmen, mögliche Interessenten anzurufen, sein Produkt vorzustellen, dran zu bleiben, auf Messen zu gehen, Networking zu machen, sich vorzustellen, in Kontakt mit Menschen zu kommen, die irgendwann mal die Visitenkarte wiederziehen oder denen einfällt, hey, da habe ich doch mal den und den kennengelernt. Das ist unglaublich wichtig. Und da sparen halt sehr viele Leute dran und denken, dass der Sichtbarkeitsindex das Heil ist. Und das ist es überhaupt nicht, sondern du musst bei aller Reichweite, die du erzeugen kannst, und eine gute Sichtbarkeit ist natürlich cool, immer auch im Blick haben, womit verdienst du denn in diesem ganzen Sichtbarkeitsspiel auch am Ende dein Geld? In was fließt es denn ein? Und wie fokussierst du denn dein Funnel, damit es am Ende Dollarzeichen irgendwie gibt? Also eher Eurozeichen. Wir haben ja gesagt, wir fokussieren uns mehr auf die EU. Dass das funktioniert. Und ich glaube, das ist der größte Fehler, wenn du rangehst und nicht vertriebslastig arbeitest, und auch vorher keine Vorstellung über deinen Wert hast, das ist, glaube ich, auch nochmal entscheidend, dann wirst du nicht die Margen erzeugen, um im Growth-Bereich eine Agentur zu bauen, die in der Lage ist, nachher auch Gehälter von 70.000 Euro aufwärts und auch die Möglichkeit hat, Administrationskosten, administrative Kosten auch im System zu verhackstücken. Das ist also die Kombination aus einem wertgesteuerten Angebot, einem wertgesteuerten Preis und Vertrieb ist unglaublich wichtig. Und sich da nur auf PPC zu stützen oder sich nur auf SEO zu stützen, ist fatal aus meiner Sicht. Sondern das Rausgehen, mit den Leuten sprechen, ganz klar sein Angebot pitchen, das ist eigentlich das, auf was es ankommt. Und das ist das größte Problem und auch ein Problem, was ich ehrlich gesagt auch falsch gemacht habe. Aber den größten Fehler, glaube ich, den die meisten Leute machen und den ich auch gemacht habe, ist, dass man natürlich mit dem Personal irgendwie klarkommen muss. Und wir wissen alle, im Bereich SEO, im Bereich Online-Marketing wurde über Jahrzehnte nicht ausgebildet. Die wenigsten Leute, die in dem Markt arbeiten, sind über die wenigen Wege, die es da gibt, ausgebildet worden. Die meisten sind irgendwie Quereinsteiger und haben sich da das Wissen intrinsisch raufgeschafft, was okay ist, was aber gleichzeitig dazu führt, dass man immer noch denkt, dass man ein bestimmtes Grund-Know-how selbst in den Agenturen schulen kann. Und um die Kosten zu reduzieren, werden viele Agenturen anfangen, Leute quer einzustellen und die erstmal gering zu bezahlen, mit der Aussicht auf Fleischbällchen, die dann ja schwer umzusetzen sind, wenn ich diesen Punkt Vertrieb halt nicht auch auf der Uhr habe. Also wenn ich nicht schnell schaffe, die Leute, wenn ich dann so anfange, also ich kann entweder anfangen im Low-Budget-Bereich, schule die Leute schnell effizient, so dass sie auf die Projekte auch stressfrei aufgesetzt werden können und schaffe auf der anderen Seite eine Vertriebsbasis, wo die Preise für das Angebot, was durch das Personal erzeugt wird, wertebasierend ist, also ja deutlich höher als einen Stundensatz anzubieten, dann werde ich immer Probleme haben. Also wenn ich das schaffe, habe ich keine Probleme. Die meisten haben aber Probleme, weil sie das eben nicht hinkriegen. Sie merken dann im Laufe der Zeit, dass ja entweder die intrinsische Motivation von dem Quereinsteiger doch nicht so richtig da ist, dass das Know-how nur bis zum gewissen Level geht, dass die assoziative Gabe, bestimmte Sachen, bestimmte Felder strategisch miteinander zu verbinden, dass die einfach nicht so gegeben sind. Und dann merkt man schnell abseits von der Probearbeit, ob das Personal denn passt oder nicht passt. Und sehr viele Leute, die dann da reingehen in das Growth-Modell mit diesem Billigheimer-Ansatz, die merken halt schnell, dass sie unglaublich viele Leute testen und die Quote an Menschen, die da bleiben, die alle Kompetenzen haben und auch intellektuell in der Lage sind, diese Kompetenzen umzusetzen, dass die Mangelware sind. Und so sitzt du dann irgendwann mit 2, 3, 4 Leuten da, nachdem du 50 oder 100 Leute da durchgepeitscht hast und bist deinem Growth-Ziel überhaupt nicht näher gekommen, hast aber unglaublich viel Ressourcen verschwendet und vor allen Dingen Zeit. Jede Einarbeitungszeit dauert ja mindestens die Probezeit, würde ich jetzt mal sagen, wo man sich entscheiden muss. Das heißt, du kannst immer von einem Vierteljahr ausgehen und das summier jetzt mal oder bring das mal in Verbindung mit der Anzahl von Mitarbeitern, die du da durchschleifen musst, um die zu finden, in einem, und das sage ich nochmal, in einem Bereich, wo das halt nicht grundgebildet wird, wo nicht ein gewisses Grund-Know-how durch das staatliche Bildungssystem schon in die Leute eingebracht wird. So, auf der anderen Seite hast du aber die Möglichkeit, die Leute, die intrinsisch schon super motiviert sind und die einfach intellektuell das auch aufnehmen können, am Markt dir zu besorgen, weil die tun sich ja hervor. Und dann würde ich jetzt mal sagen, musst du für die schon relativ tief in die Tasche greifen. Also Löhne von 70.000 Euro brutto plus, die sind da keine Seltenheit. Dafür kriegst du in der Regel, hast du als Unternehmer mehr Ruhe, weil die eigenständig arbeiten können. Du kannst mehr Kraft investieren in die Strukturen, die du aufbauen kannst. Aber hast natürlich auch unglaublich viel Individualität da drin, weil die Leute sich meistens eigenständig individualisiert haben. Die sind in wenigen Fällen in einer Firma gewesen und haben ein Wertekonstrukt eingearbeitet, sondern weil der Markt das hergegeben hat, sind oftmals von Firma zu Firma gegangen und haben eigentlich so ihr eigenes Ding im Großen und Ganzen gemacht. Und wenn du erstmal so bei 70, 80, 90.000 Euro angekommen bist, ist damit auch nochmal ein gewisses Ego verbunden und das Ego, was halt dich die Leute spüren lassen, weil sie sagen, okay, ich heue jetzt nicht bei jedem an, ich mache mich halt rar, ich will vielleicht noch ein bisschen mehr verdienen, nimm ich oder lass es. Das heißt, es ist schon wenig Personal da und das Personal, was gut ist, kann dann auch noch selbstwählerisch sein. Das heißt, du musst ja vom System unglaublich viel anbieten, um denen auch gerecht werden zu können, hast aber immer das Damoklesschwert, dass du halt einfach dann, ja, meinetwegen 10 Leute einstellst, die 80.000 oder 90.000 Euro kosten, die vielleicht einen guten SEO-Job machen, die aber alles so starke Alpha-Tiere sind, dass du die nachher nicht mehr zusammenklöppeln kannst. Das ist unglaublich schwierig. Also man merkt schon, dass in dieser Personalauswahl, in dieser Entscheidung zwischen Vertrieb und Personal und verfügbaren Ressourcen, dass da ein unglaublicher Spannungsbogen ist. Im Gegensatz zu dem, dass du jetzt meinetwegen auf dem Bau irgendwie eine Firma aufmachst und da Leute sind, die jetzt einfach mal irgendeinen Bauberuf gelernt haben. Das heißt, das Basis-Know-how ist da, du kannst da aufsatteln und der Markt ist einfach, weil er generell ausgebildet wird, viel, viel breiter als der im Online-Marketing nach, und das muss man sich mal vorstellen, nach 20 Jahren immer noch nicht vorhanden ist. Also der Bereich Personal ist, glaube ich, die wichtigste Stellschraube und auch für mich die Entscheidung zu sagen, okay, ich gehe in den Bereich Boutique-Agentur, weil ich da die Chance habe, mir wirklich einzelne Rosinen im Rahmen meines Konstrukts langsam und mit Zeit auszuwählen. Also wirklich darauf zu achten, passen die in meinen Wertecontainer, passen die zu dem, wie wir hier arbeiten, und haben die eine Leistungsfähigkeit, die nicht dazu führt, dass ich mit jeder Einstellung noch mehr Stress als Unternehmer, als Chef faktisch habe. Das ist ja sehr, sehr wichtig, dass du irgendwann ein Boutique-Agentur-Konstrukt hast, wo die Leute faktisch auf Autopilot arbeiten können mit sehr viel Vertrauen und du ja nur noch an der Struktur, an den Prozessen arbeiten musst. Das wäre so eine Traumvorstellung. Und selbst das hört sich jetzt toll an, ist in der Realität schon schwierig genug. Und du hast halt nicht so eine Payroll, bist nicht so abhängig davon, dass die Leute wegbrechen. Also abhängig davon bist du immer, aber ich glaube, du kannst das besser irgendwie auffangen. Es fühlt sich halt cozy an und einfach dieses Familiäre führt auch dazu, dass die Wahrscheinlichkeit, dass Leute umsteigen, auch geringer ist, würde ich mal sagen. Abseits von diesem ganzen Fenster, wo kriege ich Personal her und kannst dann remote arbeiten. Remote ist nochmal so eine eigene Geschichte. Ich gehe jetzt davon aus, dass die meisten Agenturen da draußen, egal in welcher Form, sowieso in einer Mischform arbeiten werden. Ich werde mich eher darauf konzentrieren, dass die Leute beisammensitzen, ist aber mein persönlicher Herangehensweise. Ja, der größte Punkt, und das habe ich schon gesagt, ist der Breakpoint, also sind die Breakpoints. Das heißt, dieser Moment, wo du vielleicht an eine bestimmte Größe kommst, in einem gewissen Wachstumsprozess, und da habe ich die Schwierigkeiten schon gesagt, und dann einfach die Kontrolle verlierst. Das ist also das meiste, was ich da draußen höre, ist, dass ab diesem Punkt, wo Führungsinstanzen eingesetzt werden müssen, um das, was da ist, überhaupt zu führen, also faktisch meine Rolle als Chef irgendwie einzunehmen, dass da die meisten dran strugglen, weil ja, da muss halt viel zusammenkommen. Und da muss Know-how zusammenkommen, damit du fachlich führen kannst. Da muss aber eben auch Empathie zusammenkommen und das Wertesystem, das Menschliche zusammenkommen. Und damit das zusammenkommt, musst du ziemlich stark in die Tasche greifen. Also, und wenn du das erste Mal jemand hast, den du vielleicht 80.000 Euro gibst, weil der gut ist und den Laden zusammenhalten kann und der aber eigentlich nur Prozesse steuert, die jetzt nichts digital anrechenbar erwirtschaften, ja, dann hol doch erstmal auf den Nebenbaustellen die 80.000 wieder rein. Und da sind wir wieder ganz schnell in dem Thema Vertrieb. Nämlich, wenn du da deine Hausaufgaben nicht machst, dann kannst du dir diese Sprünge auch nicht leisten. Okay, also das, ich glaube, die Schwerpunkte sind rausgekommen. Und am Ende würde ich jetzt mal sagen, auch wenn die meisten Leute, die jetzt vom Freelancertum in Richtung Agentur gehen, diese Growth-Richtung wählen werden, ist es, glaube ich, die ungeeignetste, die am Start ist. Sie ist nach außen, fühlt sich das unglaublich cool an und das Image von den Agenturen ist auch sehr, sehr cool. Aber die Chance, dass da eine Überforderung entsteht und dass das System in sich zusammenbricht, ist einfach hoch. Und wenn du selbst Gründer von dem Konstrukt bist, glaube mir, dadurch, das ist jetzt nicht nur so ein Spruch, sondern der Druck und diese Breakpoints sind mit unglaublich hohen psychologischen Einsatz verbunden. Also da geht es jetzt nicht nur um Geld, das ist nicht sachlich, sondern das hat ja was mit deinem Leben zu tun. Wenn da einer vor dir sitzt, der den ganzen Laden zusammenhält und sagt, er geht jetzt woanders hin oder er geht mit anderen Leuten, die auch Führungspositionen haben, woanders hin und sie kündigen, dann ist es nicht ein sachlicher Vorgang, sondern dann hast du im Kopf psychologisch eine echte Baustelle, eine echte Aufgabe und das macht ja was mit dir, muss man ja nicht so tun. Deswegen ist mein Aufruf, und das ist jetzt eine rein persönliche Sache, überlegt euch genau, was ihr macht. Und hört vor allen Dingen nicht auf diese ganzen Gurus in den sozialen Medien, die euch verkaufen wollen, dass das so einfach ist. Und dass ihr die Leads vor allen Dingen, und darum geht's ja, wenn ich von Vertrieb rede, dass die Leads auf der Straße liegen. Das ist halt einfach Bullshit. Das stimmt nicht. Sondern die verdienen daran, dass die euch diese Salami hinhängen. Und diese Taktik ist Jahrhunderte alt und funktioniert jetzt auch noch unglaublich gut. Aber ihr müsst ja den Fehler nicht machen, sondern probiert langsam an das Thema ranzukommen und euch nicht zu überpesen. Es sei denn, und das ist jetzt die einzige Ausnahme, weil dafür gibt's auch ein paar gute Beispiele, ihr kommt aus diesem System der Investoren, der Angels, der Gründungsszene, wo es halt einfach wirklich um Growth und um Wachstum explizit geht, um später einen Exit als Rendite zu erzeugen. wenn du da aus diesem Bereich kommst und da wirklich schon gelernt hast, verstanden hast, wie diese ganzen Hebel funktionieren, dann sind dir die ganzen Sachen, die ich geschildert habe, dann sind das keine Problemfelder mehr. Also sie sind Problemfelder, aber sie sind ja strategisch dann bei dir gesteuert. Und dann müsstest du sie eigentlich auch in den Griff kriegen, weil du ja weißt, was du brauchst, um diese ganzen Felder in den Griff zu bekommen, um dann Growth hinzubekommen. Und ja, das ist der einzige Move, wo ich sage, Growth ist halt cool und Growth kann funktionieren, weil Growth gelernt ist. Da sind wir dann immer noch an dem Punkt, okay, ist dann der Markt jetzt für einen Exit überhaupt da? Also lohnt es sich jetzt einzusteigen, um irgendwann für einen Exit zu planen, selbst wenn du all diese Skills hast? Und da würde ich ganz klar sagen, nein. Ich würde sagen, der Markt ist zumindest im Online-Marketing gesättigt. Die ganzen Riesenkonstrukte haben alle eingekauft. Die haben alle die Agenturen schon darunter vereinnahmt. Und ich würde sagen, da ist jetzt wenig Spiel dafür, nochmal einen Exit zu machen, den du ja sowieso erst in 5 bis 10 Jahren erreichst. Gut, da kann die Welt schon anders aussehen, aber du musst ja jetzt eine Entscheidung treffen. Und ich glaube, der Markt wird in 5 bis 10 Jahren oder sagen wir mal 5 Jahren nicht großartig anders aussehen, sondern gerade durch das Thema AI wird sehr viel von dem Dienstleistungspotenzial, was in Agenturen drinsteckt, sowieso aufgelöst. Das heißt, das ist eine super fragile Nummer. Ja, deswegen überleg dir genau, was du machst und überleg dir genau, ob du zum Beispiel so einem Typen wie mir irgendwie Glauben schenkst, der am Podcast Anfang sagt, das wird nur eine kurze Sendung und dann jetzt auf die Uhr guckt und sagt 56 Minuten. Also bei Weitem nicht kurz. Ja, egal. Sammel so viele Informationen, wie du draußen kriegen kannst und treff dann deine Entscheidung. Wenn du gerade an dieser Position bist und alles sehr, sehr individuell ist, weil das immer auch mit persönlichen Befindlichkeiten, familiären Konstrukten auch zu tun hat, wenn du jetzt nach dem Podcast mehr Fragen als Antworten hast, dann kannst du dich ja gerne bei mir melden und dann können wir das gerne in einem One-to-One nochmal völlig unentgeltlich machen, einfach darüber quatschen, weil ich ja auch was davon habe, von dir was zu lernen, zu hören, wie der Markt funktioniert. Und ich, ja, wie gesagt, davon lebe, auch zu networken und Touchpoints zu bauen. Und wann immer man deinem Leben wieder zusammenkommt, wird dann das Schicksal und das Universum uns zeigen. Aber erstmal geht es um diesen Kontakt. Deswegen fühl dich frei, dich einfach bei mir zu melden und lass uns einfach darüber quatschen. Wenn hier ein bisschen Ruhe eingekehrt ist beim Umzug, werde ich die Boards, die wir geplant hatten für die Campings, sowieso nochmal neu angehen. Und da wird es auch nochmal zumindest einen Eintrittspunkt geben für freies Rumgequatsche, weil ich glaube, darum geht's am Ende. Ja, in eigener Sache noch kurz gesagt, die Campix ist jetzt noch knappe 3 Monate entfernt. Wir gehen jetzt hier in die Vollen, was das Marketing anbelangt. Das Programm steht. Guckt doch einfach mal rein. Wenn ihr also meine Botschaft verstanden habt, das Networking und Messy Middle Konstrukt, also das chaotische sich zusammenholen von Kontakten, dass das ein Teil eures Vertriebsmodells sein kann, dann kommt doch einfach zur Campix, die am 12. 13. Juni in Berlin stattfinden wird. Und da wirst du unglaublich viele Menschen kennenlernen, die dich weiterbringen auf ganz vielen Ebenen, auf Basis von Firmenentscheidungen, auf Basis von spezifischen Einzelthemen. Entscheidend ist, dass du Leute kennenlernst, wo du irgendwann mal Visitenkarten in irgendeiner kleinen Schadulle hast, wo du irgendwo anrufen kannst und der abhebt und sagt, ah ja, stimmt, den habe ich ja mal irgendwann getroffen, an den kann ich mich erinnern. Das ist halt Gold wert. In diesem Sinne, ich bin raus, euer Marco. Ciao.